Spielspaß in ganz neuen Dimensionen oder vielleicht doch nur das gleiche wie seit 20 Jahren? Unser Review-Talk zum neuen Ratchet & Clank Rift Apart. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Review-Talk hier bei Rocket Beans TV. Wir haben uns eins der sehnlichst erwarteten PS5-Spiele angeschaut, nämlich das neue Ratchet & Clank. Und mit wir meine ich zum einen mich, zum anderen den geschätzten Game2-Kollegen Markus.
Hallo, schön, dass ich auch mal hier sein darf.
Das ist meine Premiere. Freut mich ganz besonders, dich hier mal im Review-Talk begrüßen zu dürfen. Und du hast das Spiel für Game2 schon durchgespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Wenn ihr dieses Video jetzt hier zu seiner Erstveröffentlichung seht, dann haben wir heute Dienstag, den 8. Juni. Das bedeutet, das sogenannte Review-Embargo zum Spiel ist gefallen. Das heißt, wir dürfen wertend darüber sprechen, dürfen euch alles sagen, was wir gut und was wir vielleicht auch nicht so gut finden. Wir dürfen euch aber noch nicht alles zeigen. Das heißt, das Videomaterial, was wir hier immer mal einspielen, das beschränkt sich zum einen auf bestimmte Spielabschnitte und es ist auch in seiner Gesamtlänge limitiert. Jetzt müsst ihr aber nicht traurig sein darüber, wenn ihr das Spiel ganz normal gespielt und in voller Länge und ungeschnitten sehen wollt. Das gibt es ab Donnerstag, ab 14 Uhr mit Gregor und mir. Wir haben da zwei Stunden reingespielt ins Spiel. Das könnt ihr dann direkt auf dem Sender und bei YouTube sehen. Und ich glaube, auch in der Launchwoche auch bei Game 2 zu sehen, Markus?
Ja, genau. Direkt freitags live auf Rocket Beans und wie immer samstags ab 12 dann auch bei uns auf dem YouTube-Kanal.
Sehr schön. Vielleicht noch mal kurz vorweggeschickt, wir sprechen über neues Ratchet & Clank. Sony, schlau wie sie sind, haben sie vor kurzem ja noch das alte oder das letzte Ratchet & Clank noch mal veröffentlicht für for free zum Download im PSN Store und mit einem 60 FPS Patch für die PS5 versehen, damit die Leute sehen, hey, das ist ja eine ganz schön coole Serie. Und jetzt sind sie dann angefixt und sollen sich alle natürlich das PS5-Spiel kaufen, was dann natürlich noch mal technisch total eins oben drauf setzen soll. Vorweggeschickt hier, wenn es um die Technik geht, wir beide konnten das nur in einem der im finalen Spiel zur Verfügung stehenden Auflösungsmodi spielen, nämlich in 4K 30 mit Raytracing. Die 60 Frames Optionen werden erst zum Launch mit einem Day One Patch nachgeschoben. Das heißt, im Videomaterial, falls ihr euch da fragt, läuft es jetzt mit 60 oder 30? In unserem Fall waren es 30, was aber dem Spaß für mich da jetzt keinen Abbruch getan hat, weil die zumindest sehr, sehr konstant gehalten werden. Und jetzt würde ich, nachdem ich schon so viel gesprochen habe, Markus, dir einmal die Ehre überlassen, zu erzählen, um was geht's denn eigentlich im neuen Ratchet & Clank-Spiel? Und ich würde da im Hintergrund einfach auch mal ein bisschen Videomaterial laufen lassen, das ich aus dem Einstiegspart des Spiels zusammengeschnitten habe.
Ja, also auch für mich ging diese Sony-Strategie ein bisschen auf, denn ich habe vorher noch keinen Ratchet & Clank gespielt und habe es dann, ich glaube, zwei Wochen davor mal angefangen. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, also den alten Teil jetzt für PS4 nochmal wiederholt. Was aber gar nicht wirklich notwendig war, denn eigentlich kann man als Neuling hier ganz easy einsteigen in Rift Apart. Man sollte eigentlich bloß wissen, dass Ratchet & Clank coole Kumpels sind und Helden in dieser Dimension werden von allen gefeiert. Sollen auch hier gerade eine Ehrenauszeichnung bekommen und eine schöne Medaille bekommen. Und ja, weil Ratchet und Clank so tolle Buddies sind, hat sich Clank gedacht, Mensch, ich möchte meinem Kumpel mal eine schöne Freude machen, denn er ist leider der einzige Lombax in dieser Dimension und hat seine Familie. Ich weiß gar nicht, ob er sie noch nie gesehen hat, aber er ist auf jeden Fall der einzige Lombax in der Dimension und das wollen sie ändern, indem sie andere Dimensionen bereisen. Und dafür hat Clank einen Dimensionator gebaut, mit dem sie dann hoffentlich die anderen Lombaxe in anderen Dimensionen finden. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man denn so einen super Schurken wie Dr. Nefarious, der jede Sekunde auftauchen sollte, in seinem Universum hat, der natürlich auch Bock auf so einen Dimensionator, wie wir ihn hier sehen, hat und damit leider nicht so ganz klarkommt. Es geht einiges schief, es öffnen sich ganz viele Portale und Rifts zu anderen Welten, daher auch der Name Rift Apart. Und zwei Welten werden vermischt, es sind überall Portale, ganz viel Chaos und obendrauf werden dann noch unsere beiden Helden getrennt und sind ja nicht mehr Ratchet und Clank, sondern nur noch solo unterwegs und das Ziel des Spiels ist es, die beiden wieder zusammenzuführen und das ganze Dimensionschaos wieder zu richten.
Das Spiel hat einen sehr smart gewählten Einstieg, weil es nicht langsam beginnt, sondern es wirft dich gleich mitten rein in die Action. Du denkst zwar so, okay, das ist jetzt eine Parade für Ratchet & Clank, was soll da schon groß schief gehen? Aber es gibt gleich sehr viel Action, wie wir eben schon gesehen haben, wird da schon ein bisschen geballert, weil da eben schon auch Schurken von Nefarious auftauchen und er selber auch. Und all das passiert wirklich in den ersten Spielminuten, auch was wir hier jetzt sehen, dass er versucht, diesen Dimensionator zu verwenden und jetzt eskaliert völlig diese angedachte Parade und es entstehen diese Risse zwischen den Dimensionen. Und das Spiel zeigt hier auch schon eins seiner großen Stilmittel, dass es ganz häufig spielbare Passagen kombiniert mit Cutscenes und wieder zurück, ohne dass man einen sichtbaren Übergang dazwischen hätte. Also es ist wirklich, klar, man kennt es mittlerweile aus vielen anderen Spielen, aber hier die Qualität dessen, wie in-game teilweise die Story weitererzählt wurde, wo du denkst, okay, das ist jetzt definitiv ein Video. Nein, ist es nicht. Die Sachen sind in-game einfach alle dargestellt und gehen dann wieder zurück in interaktive Passagen. Man sieht das hier gerade ganz schön und das ist unglaublich gut gemacht. Also ich war da so oft beeindruckt, wie gut das im Spiel umgesetzt ist.
Auf jeden Fall, also das ist extrem immersiv, alles sieht super schick aus, wie du schon meintest, es stört gar nicht, dass das Spiel keine 60 Frames momentan noch unterstützt, weil es auch so flüssig läuft und mit Raytracing und 4K einfach fantastisch aussieht.
Auch hervorragende Raytracing-Effekte an vielen Stellen, also egal wo du hinguckst, überall spiegelt sich irgendwas, ja. Auch in den Augen der Charaktere und sowas siehst du teilweise, dass sich Sachen da spiegeln. Hier habe ich nochmal ein bisschen jetzt einen Schnitt gemacht. Auch das ganz früh im Spiel. Hier sieht man einen ganz interessanten Effekt, diese nahtlose Verzahnung mehrere Dimensionen. Und hier dachte ich, Markus, das ist eine Cutscene auch wieder. Aber du kannst zum Beispiel, wenn er jetzt gleich auf dieser Flugkreatur landet, dann kannst du die steuern. Das ist keine selbst ablaufende Sequenz. Und das natürlich wirklich, um einfach die Muskeln spielen zu lassen und zu zeigen, okay, guck mal, was wir alles können. Wir können riesige, völlig unterschiedliche Welten einfach ohne Ladezeiten nahtlos miteinander kombinieren. Und das ist auf jeden Fall ein super immersiver Einstieg. Hier ein ganz schöner Rückgriff. Du sagst ja, du hast Ratchet & Clank vorher nie gespielt. Es gab schon mal eins mit so einer Piratenthematik. Das nannte sich Ratchet & Clank Quest for Booty. Und ich liebe ja dieses Setting mit den Roboterpiraten. Wird am Anfang hier nur ganz kurz quasi angeteased und dann kommt man wieder zurück und das Spiel beginnt. Und der Einstieg, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Und worüber ich mich gefreut habe am Anfang, häufig ist es ja so, wenn eine neue Serie eine Fortsetzung bekommt und es sich um Spiele handelt, die quasi darauf aufbauen, dass man im Spiel Dinge dazu lernt, dann hat dann durch irgendeinen komischen Umstand, entweder hat man alles wieder vergessen oder man verliert es oder man wird irgendwie genervt. Ich habe mich hier sehr gefreut darüber bei Ratchet & Clank, dass das nicht der Fall ist und dass man bestimmte Sachen wie zum Beispiel den Handschuh, mit dem man sich schwingen kann oder die Magnetstiefel, mit dem du auf so bestimmte, in so Schwerelosigkeitspassagen irgendwo rübergleiten und dich da wieder ansaugen kannst. Du hast all diese Sachen, die nimmt dir auch keiner mehr weg im Spiel. Das heißt, es findet hier nicht so doll statt. Ich habe auch das übrigens in einem kleinen Video vorbereitet, das ich jetzt hier im Hintergrund nochmal eben laufen lasse. Da kann man das sehen, was so die Standardausstattung ist, mit der man schon ins Spiel startet. Also Omni-Handschuh, Gleitstiefel, Grindschuhe und Magnetstiefel. Die Grindschuhe haben wir eben schon mal gesehen. Das ist das, damit du auf solchen Rails rumfahren kannst. Und was auch noch hier mit dazu kommt jetzt im Spiel, man kann verschiedene Rüstungsparts zum einen finden und natürlich wieder versteckte Sachen wie diese Goldballs, solche Spionenbots und Lorbs, die es in einem Spielbereich gibt. Hier sehen wir, wie Rivet einen dieser Goldballs findet. Womit wir gleich zum nächsten Punkt auch kommen. Natürlich, Ratchet & Clank lebt von vielen Waffen, die es gibt. Markus, wie haben dir die Waffen im Spiel gefallen?
Die Waffen haben mir, also mir fehlt, glaube ich, nur noch eine. Mhm. Dann habe ich jetzt wirklich alle. Die haben mir extrem gut gefallen. Also das liegt einerseits daran, dass sie schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich und facettenreich sind. Mhm. Aber vor allem fand ich gut, dass man sehr, sehr schnell neue Waffen bekommt. Mhm. Also man muss wirklich nicht lange warten und hat dann ziemlich schnell sogar die Auswahl, welche neue Waffe man sich kauft. Und das öffnet, das ergibt einfach so viel Vielfalt bei den Kämpfen. Also ich konnte mich echt teilweise gar nicht entscheiden, welche Waffe ich benutze. Bin deswegen aber auch oft bei den gleichen Waffen hängen geblieben, weil die einfach cool sind.
Ja.
Aber das irgendwie, was einen am Ball hält, ist gleichzeitig diese ganz seichte Rollenspielmechanik, sage ich mal, mhm, dass man Waffen aufleveln kann. Das passiert relativ zügig, indem man sie einfach benutzt. Und dann hat man so einen sehr, sehr simplen Skilltree. Dadurch verändert sich aber noch mal die Schussart ein bisschen. Also zum Beispiel aus dieser Anfangs-Laserpistole, die er so hat, diese Standardpistole, sage ich mal. Die hat später 3 Schüsse, wenn man sie voll aufrüstet. Genau, die Blasterpistole. Und da hat man auch Bock zu sehen, wie die Waffen sich noch entwickeln.
Genau, es gibt verschiedene Arten, die Waffen zu verbessern. Du hast es eben schon mal gesagt, man kann sie durch Benutzung quasi in 5 Stufen aufleveln. Was wir hier sehen, ist noch eine relativ, das ist glaube ich die erste Begegnung, die man mit dem Händler im Spiel hat, wo du noch einen sehr überschaubaren Pool an Waffen hast, die du kaufen kannst. Das wird später sehr, sehr viel mehr und da kann man sich solche kurzen Demonstrationsvideos anschauen, weil auch das Spiel das ganz smart macht, dass man die adaptiven Trigger verschieden verwenden kann. Zum Beispiel, dass man nur halb durchdrückt und dann kriegt man nur so einen Zielbogen und wenn man dann durchdrückt, feuert er erst ab. Und hier sehen wir auch schon die zweite Option, die es unabhängig von dem Aufleveln noch gibt. Man kennt es schon aus anderen Ratchet & Clank Spielen. Habe ich vielleicht ein bisschen spät jetzt hier anmoderiert. Wir sind nämlich mit dem Video schon durch. Du findest Raritanium. Das ist quasi sind so silberne Diamanten. Mit denen kannst du auf einem Grid quasi noch die Waffe auch verbessern. Das dauert, glaube ich, deutlich länger. Ne? Da hast du es überhaupt geschafft, irgendwelche von den Waffen komplett mit allen Power-Ups zu versehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe bestimmt 5, 6 Waffen aufgerüstet. Da. Komplett. Aber ich habe auch, ich habe mir Zeit gelassen beim Durchspielen und ich habe einige Planeten auch doppelt besucht. Mhm. Also einerseits, um zu gucken, was es da noch so gibt. Da kommen wir sicherlich auch später noch zu. Und dabei habe ich einfach auch alles gesammelt, was ich in meine Finger bekommen habe, weil ich das aufleveln wollte. Da ist irgendwie so der innere Monk in mir, hat da nicht diese 3, 4 Spots freilassen
wollen. Das finde ich spannend, weil dann musst du sehr viel Raritanium gesammelt haben. Und ich bin ja eher so jemand, der dann sagt, er will alle Waffen so gleichmäßig verbessern. Ich habe auch immer, mich hat es genervt, wenn ich dann, du hast nahezu, ist kaum vermeidbar, dass der Blaster immer als erster auf Level 5 landen wird, weil du den eben von Anfang an hast. Aber ich habe dann immer gedacht, oh, die Waffe ist noch auf Level 1, jetzt benutze ich die, auch wenn ich die gar nicht so gerne mag. Und ich wollte auch immer das Raritanium irgendwie gleichmäßig auf alle verteilen. Und dann wird es schwierig, bei manchen auf 100 zu kommen. Was mich persönlich auch ein bisschen das gleiche Problem, in Anführungszeichen, hatte ich auch mit dem letzten Ratchet & Clank schon, irgendwann dazu gebracht hat, dass ich gedacht habe, ey, braucht's eigentlich echt so super viele Waffen in dem Spiel, weil du hast so ein Rad, wo du diese Waffen später auswählen kannst und du kannst die auch quick selecten auf dem D-Pad, das geht alles gut, aber es sind irgendwann so viele, wir wollen es jetzt nicht genau spoilern, wie viele es sind, aber es ist schon weit mehr als ein Dutzend und ich hatte auch das Gefühl irgendwann, dass die in der Funktionalität durchaus vergleichbar sind, ne? Hast du alle wirklich gleichmäßig benutzt oder hast du auch manchmal gedacht, ach, 10 hätten es vielleicht auch getan?
Also einerseits noch mal zu diesem Aufleveln. Ich hatte halt so Waffen, die habe ich einfach sehr oft benutzt und die wollte ich auch aufgelevelt haben. Mhm. Und darunter waren natürlich die 3 ersten Waffen, die man bekommt. Das ist so eine Art Schrotflinte, Laserding und den Blaster und die Granate. Mhm. Die hatte ich sehr schnell auf Level 5 und habe da auch genug Raritanium gehabt. Dann ist es aber tatsächlich so, dass jeder Waffentyp eigentlich nochmal auftaucht in einer anderen Form. Man kriegt noch eine andere Art Blaster, zum Beispiel so einen Elektroschocker, der eigentlich genauso funktioniert, aber eben so einen kleinen Nebeneffekt hat. Also ich muss sagen, für mich waren es tatsächlich ein Tick zu viele Waffen. Mhm. Also gerade was die schwere Artillerie angeht, sage ich mal, da hat man am Ende schon sehr viel Auswahl. Mhm. Und ich möchte meinen Waffenrad natürlich nicht nur mit schweren Waffen bestücken. Und da habe ich letztendlich wahrscheinlich nur die Hälfte benutzt. Also das Scharfschützengewehr zum Beispiel habe ich gar nicht benutzt.
Ah, das kommt auch sehr spät im Spiel. Und das ist generell auch so ein bisschen für mich der Punkt bei Ratchet & Clank. So Waffen, die so super spät eingeführt werden, man tut sich ein bisschen schwer damit, so eine enge freundschaftliche Beziehung dazu aufzubauen, weil du denkst, ach, jetzt habe ich aber schon 8 Stunden lang die Waffen benutzt, warum soll ich denn jetzt noch eine andere Waffe auf Level 1 anfangen? Zumal die ersten Waffen werden ja nicht schlechter, im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, der Blaster auf Level 5 und mit ganz viel Raritanium verbaut, der ist am Ende des Spiels auch noch super. Es ist nicht so, dass die neuen Waffen dann per se besser sind, im Gegenteil, die musst du dann auch erstmal wieder aufleveln, damit sie mithalten mit dem, was du schon hast.
Auf jeden Fall, also ich habe alle Blaster-Waffen komplett aufgelevelt, sag ich mal, in die Kategorie Blaster fallen. Auch was der Schaden angeht, das macht keinen großen Unterschied. Man hat halt noch ein paar andere Möglichkeiten, die Sachen zu kombinieren. Wie eben schon angesprochen, diese Elektroschockpistole, die in Kombination mit dem normalen Blaster hat schon noch mal eine andere Taktik ausgemacht. Aber vom Prinzip her funktionieren viele Waffen gleich. Du hast ja da auch die Granaten, die irgendwie ein Companion spawnen. Also da, ob ich da jetzt 3 verschiedene brauche, die für sich kämpfen und immer mitlaufen, weiß ich jetzt nicht. Hast ja da diese kleinen Hunde oder den Pilz.
Was du meinst, das habe ich auch gedacht. Ey, das ist eigentlich ziemlich das Gleiche in Grün. Ja. Aber das ist natürlich auch sehr subjektiver Kritikpunkt, den wir jetzt hier äußern, weil es macht das Spiel an sich nicht schlechter, es ist nur so, man wäre vielleicht auch mit weniger klargekommen. Und wenn es viele Waffen gibt, dann gibt es natürlich in diesem Spiel auch viele Kämpfe. Und tatsächlich, das ist ein Hauptbestandteil des Spiels. Ich würde das eher sogar als ein Actionspiel mit einem Kampffokus beschreiben, als ein Spiel, wo es auf Geschicklichkeit oder Sprungskills ankommt. Und deswegen habe ich ein längeres Video noch für unsere Bebilderung vorbereitet, das verschiedene Kampfszenen aus dem Spiel mal zeigt, während wir darüber sprechen. Es beginnt so ein bisschen mit Standardgegnern. Später haben wir Zwischenbosse und später dann auch mal ein paar der größeren Gegner. Wundert euch nicht, dass ihr seht hier relativ häufig die gleichen Umgebungen. Das liegt an den besagten Einschränkungen, die ich anfangs schon mal erwähnt hatte, die jetzt zu dem Review-Zeitraum gelten, wo wir auch verschiedene Waffen und Gegner jetzt mal sehen können. Hier sehen wir zum Beispiel, das ist noch sehr früh im Spiel und die Blasterpistole schon auf Level 4 von 5 aufgelevelt. Und hier übrigens, das ist der Planet Sargasso. Hier sind wir gar nicht mit Ratchet unterwegs. Du hast nämlich eben ja schon mal gesagt, die Ratchet und Clank werden getrennt. Und Clank landet über Umwege quasi bei einem anderen Lombax namens Rivet, den wir hier sehen können. Das ist jetzt auch kein bemerkenswerter Spoiler, weil das im Vorfeld schon bekannt war, dass dort ein Lombax namens Rivet auftauchen wird. Das hier, sag du es mir, Markus, ist das die Shotgun, die man am Anfang hat?
Das ist diese...
Ach nein, das ist der Querschläger.
Ricochet, genau, Querschläger heißt es, genau.
Ja, genau. Wie fandst du die Waffe?
Die fand ich cool. Also ich hab sie häufig benutzt, weil ich finde das so schön befriedigend. Das funktioniert, diese Waffe funktioniert so, dass man so eine kleine Metallkugel abschießt. Die trifft den Gegner einmal und wenn man dann nicht nochmal drückt, dann kommt die Kugel automatisch zurück oder verploppt. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, wenn man mehrmals den Trigger dann drückt, dann knallt die Kugel immer hin und her und trifft den Gegner immer wieder. Und das ist schön befriedigend auf jeden Fall. Also die habe ich häufig benutzt.
Ich habe die Waffe hier sehr häufig benutzt. Die hat man auch schon früh im Spiel, diesen Laserstrahl, den man dann mit Auflevelung irgendwann immer länger machen kann und der wird immer verheerender. Und ich hatte das Gefühl, der funktioniert auch lange Zeit sehr gut, auch gegen diese Gegner hier, die in der deutschen Version übrigens Halsab-Biker heißen, was ich eine ganz putzige Übersetzung fand. Hier wiederum ist mit Ratchet eine frühe Phase des Spiels. Man sieht es immer, wenn größere Gegner im Spiel kommen, haben sie einen kleinen Energiebalken nochmal oben in der Mitte, der quasi zeigt, wie lange man an ihnen noch braucht, was hier jetzt schon erledigt war, weil wir ihn schon besiegt hatten. Und ja, also es knallt viel, würde ich sagen. Ich war sehr beeindruckt, auch wie cool die Explosionen von den Gegnern und so aussehen. Also man ist da eigentlich schon permanent beschäftigt. Teilweise auch verschiedene Gegnerfraktionen bekämpfen sich auch untereinander, was man hier sehen kann, dass der Grundtor kämpft auch gegen die Schergen von Nefarius, bis er dann jetzt gleich mal merken wird, dass wir vielleicht auch ein Gegner sind, dem er sich mal widmen sollte. Denn wir sehen hier, wir ziehen viel Energie ab. Und ich hatte das Gefühl, Markus, es gibt vier Schwierigkeitsgrade im Spiel. Standard ist der zweite von vieren. Ging dir das auch so, dass du dachtest, schon früh im Spiel, dass man relativ mächtig ist so, dass man viel Schaden auch macht mit den Waffen, die man hat?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man ein bisschen Shooter erprobt ist, sage ich mal. Und das Spiel macht es einen auch wirklich einfach zu treffen. Also es gibt so ein paar Waffen, die haben einfach, da ist es fast unmöglich, nicht zu treffen, sage ich mal. Mhm. Und wenn man es dann noch raus hat, in den richtigen Momenten auszuweichen, dann ist das schon relativ easy. Aber man muss ja dazu sagen, du hast wahrscheinlich auch auf dem zweiten von vier gespielt. Ja, genau, ich auch. Und ja, das ist der Standardmodus. Es gibt noch zwei schwerere, die habe ich jetzt noch nicht getestet. Aber es hat mir so Spaß gemacht. Ich habe für das erste Durchspielen jetzt nicht unbedingt die Herausforderung gesucht, weil ich einfach so im Sog war von Partikeln und Waffenwechseln und schnell ausweichen. Also das macht wirklich viel Spaß und ich hatte nicht das Bedürfnis danach, das mir in dem Moment schwerer machen zu müssen.
Also generell muss man auch sagen, ich würde mich jetzt schwer tun gerade, vielleicht kannst du das besser in Worte fassen, aber die Kämpfe machen nochmal deutlich mehr Spaß als im Vorgänger, oder? Woran liegt es genau, dass das hier als Actionspiel nochmal sehr viel besser funktioniert?
Also ich finde einerseits, das ist das deutlich verbesserte Movement. Also ich, da kannst du mich jetzt korrigieren, aber ich hatte den Dash zum Beispiel nicht, diesen
ja.
Wie heißt der, Phasensprung?
Nee. Es könnte irgendwas mit Phase zu tun haben. Es ist so ein typischer Dash-Move, den man zur Seite nach vorne und hinten machen kann.
Und den hatte ich jetzt nicht, den gab es im alten Teil nicht, korrekt?
Ja, da fragst du mich jetzt was, weiß ich nicht genau.
Also ich habe zumindest den Teil davor zur Hälfte gespielt, glaube ich, und da hatte ich es nicht. Und das ist allein schon ein großer Faktor, dass du in den Kämpfen vernünftig ausweichen kannst. Also ich wurde in dem Teil davor unnötig oft getroffen, weil es sich schwierig einschätzen lässt, ob der Schuss vom Gegner trifft oder nicht. Und hier ist man einfach permanent in Bewegung.
Ja.
Und gerade später, wenn man dann auch diese anderen Stiefel bekommt, kann man zusätzlich noch ziemlich schnell sprinten und dashen und springen. Das allein macht schon Bock. Und gefühlt haben sie es noch mal ein bisschen genauer und oder einfacher gemacht, die Gegner zu treffen. Also irgendwie, da muss so eine Art irgendwie treffen die ein bisschen automatisch, habe ich das Gefühl. So ein bisschen Auto-Aim ist bei einigen Waffen am Start, was ich aber auch völlig in Ordnung finde. Und es fühlt sich einfach flüssiger an, um das runterzubrechen. Es fühlt sich flüssiger an und man ist mehr in Bewegung und ja.
Genau, ich glaube, das Movement macht viel aus. Also es ist einfach, man kann das schwer, wenn das jemand anders noch nicht gespielt hat, das nachvollziehbar machen, aber wie man sich durch die Welt bewegt, das fühlt sich einfach unheimlich gut an. Und du hast jederzeit das Gefühl, dass man das unter Kontrolle hat und denkst so, okay, jetzt Doppelsprung hier und dann dash darüber, währenddessen weiter auf den Gegner schießen. Und du bist oft auch nicht auf einen Gegner konzentriert, außer jetzt bei einem Bosskampf, wo kein anderer da ist, sondern du hast das Gefühl, du kannst gut verschiedene Zonen und Gegner kontrollieren. Und da kommen jetzt 5 kleine angelaufen und da sind noch 2 größere. Das macht sehr, sehr viel Spaß und hat auch irgendwie gar keine Abnutzungserscheinung. Plus, ich habe auch das Gefühl, dass sie das Pacing insofern etwas verbessert haben, dass bei dem Vorgänger, also dem Remake auf der PS4, gab es häufiger mal Passagen, die dir sehr, sehr viele Gegner auf einmal hingeworfen haben, um zu sagen, okay, Spieler, hier bleibst du jetzt mal eine Viertelstunde und arbeitest mal bitte 120 Gegner ab und dann geht der nächste Raum irgendwie auf. Hier fühlt es sich sehr viel mehr ins Spiel eingebettet an, dass man weiß, okay, man kommt jetzt hier im Level wieder voran, es kommt ein Dutzend Gegner, ich baller mal kurz, dann geht es weiter, es kommt eine kurze Story-Sequenz. Also das haben sie sehr stark noch verbessert. Es gibt für Leute, die das möchten, auch wieder so einen Arena-Abschnitt, wo man sagen kann, okay, da kommen Wellen an Gegnern, die kann man nacheinander besiegen, dann kriegt man dafür Boni, wenn man das möchte. Es ist aber weitgehend optional. Ich glaube, teilweise muss man da ein bisschen was machen, weil die Story relevant ist, aber der Rest ist frei. Und ansonsten sind die Kämpfe jetzt sehr, sehr viel besser ins Spiel eingebunden und es ist nicht mehr so, was man ja aus vielen Spielen, auch aus anderen Genres kennt, von wegen, du weißt, okay, Story-Abschnitt, dann kommst du in einen Bereich, das Spiel kippt dir einfach Gegner rein und sagt so, das arbeitest du jetzt mal ab und dann geht's weiter. Hier ist das ein Bestandteil des Spiels, der es überhaupt nicht auffällt, sondern es passt einfach perfekt in das Spiel rein.
Ja, generell finde ich, das Spiel dosiert alles sehr gut. Also ob es jetzt die Kämpfe sind oder die Phasen dazwischen, es versucht immer irgendwie frisch zu bleiben und meiner Ansicht nach ist es auch wirklich gelungen. Also du hast dann noch, da kommen wir auch noch zu, glaube ich, Minispiele dazwischen, dann Plattformpassagen, die alle irgendwie die richtige Länge haben. Und so bleibt man permanent am Ball. Dazwischen hast du Waffen, die du aufleveln möchtest. Du kriegst neue Waffen, die du dann auch wieder mal verwenden möchtest. Ja, also ich war wirklich ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe fürs Durchspielen, aber ich war eigentlich permanent am Ball.
Ich weiß es genau auch nicht. Ich habe dann auch überlegt, ob wir das hier sagen sollten. Das ist immer so, oh cool, du kannst sagen, wie viele Stunden du da gebraucht hast. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Spoiler-Territory. Ich fand den Umfang völlig okay, muss ich sagen. Ist nicht das längste aller Spieler. Ich glaube, es reiht sich so ein in die übliche Ratchet & Clank, in die üblichen Längen, die man halt so kennt von der Serie. Ich fand das angemessen. Und das hat das Spiel auf jeden Fall auch getragen, was auch daran liegt, um darauf mal zu kommen, das können wir nicht ganz so gut jetzt hier zeigen, wegen der bestehenden Einschränkungen, dass das Spiel sehr abwechslungsreich ist, auch was seine Welten angeht. Also wir haben ja schon gesehen, es gibt, ich lasse da mal das nächste Video zu laufen, das ist ein bisschen so, dass es nochmal an die Story-Ereignisse des Anfangs anknüpft. Das ist der Moment, wo Ratchet alleine ist und dann merkt, oh, da ist ja Clank und jemand anderes trägt ihn auf dem Rücken und er realisiert dann, ich muss los und ihn wieder zurückholen. Jetzt wird er hier leider umgerannt und er sieht, der andere Lombax fliegt davon und dann beginnt eben für ihn diese Mission oder Motivation, Clank zurückholen zu wollen. Es kommt dann auch schon zu einer ersten Konfrontation mit Nefarious, die wir hier sehen, die natürlich darin gipfelt, man kann ihn natürlich jetzt hier nicht besiegen und das Spiel somit quasi lösen, sondern man flieht dann auch. Und dann kommt es hier zu einem Wechsel, der häufiger im Spiel gemacht wird. Man fliegt jetzt hier mit Ratchet weg. Wenn man aber weiterspielt, ist man dann Rivet. Und das ist so ein bisschen ein übergeordnetes Thema auch, ist diese Verschmelzung von Dimensionen oder dass eben in den anderen Dimensionen, die ihr im Spiel besuchen werdet, quasi Pendants aller Charaktere existieren, die deren Rollen spiegeln. Und so macht ihr das als Spieler auch. Es gibt einen häufigen Wechsel zwischen den Figuren, die dann auch passen. Also wir sehen jetzt hier eigentlich, würde man denken, es ist Ratchet, aber es ist Rivet, die dann auf dem zweiten Planeten des Spiels ankommt, nämlich auf Sargasso. Habe ich vielleicht unter Umständen vielleicht vorhin schon mal falsch gesagt.
Nein.
Aber ihr wisst, was ich meine. Und hier habe ich das erste Mal gedacht, wow, das sieht komplett anders aus als der Auftakt des Spiels. Und wie geil sieht es denn auch bitte aus? Ich habe mal so ein bisschen in einem langsameren Speed jetzt hier gleich die Sequenzen aufgenommen, wie man da aussteigt und langläuft. Einfach nur, um mal zu zeigen, wie unglaublich gut auch nicht nur so Neonstädte und futuristische Settings abgebildet werden, sondern auch so eine Natur. Also weiß nicht, wie dies hier ging. Ich fand das unwahrscheinlich schön.
Also ich bin direkt schon in dem Level davor stehen geblieben, in Nefarious City. Da ging so viel ab, so viel Fahrzeuge in der Luft, ja. Lichteffekte, und das wirkt einfach so viel lebendiger und es sieht auch wirklich schick aus. Und ja, ich sag mal, das Thema Dimension ist auch sehr dankbar, weil du einfach alles reinpacken kannst und man kauft dem Spiel ab. Es ist irgendwie alles logisch. Ja. Weil, ja, es sind halt Rifts sind offen und da kann halt jetzt gerade das passieren. Da kann dieser Gegner rauskommen und es gibt diese zwei Welten und ja, diese Parallel-Charaktere. Da kann man einfach viel mitmachen und es macht hier ist nochmal die Stadt genau. Und da, wenn man da stehen bleibt, das ist einfach echt schick anzusehen. Also sehr abwechslungsreich und man kommt oft ins Staunen.
Ich habe hier einfach mal die Areale zusammengeschnitten, die wir zeigen dürfen. Danach kommt auch noch mal was wieder völlig anderes von der Stimmung her. Und du sagtest es eben schon mal, die Dimensionen machen halt quasi alles möglich, weil du hinterfragst als Spieler nicht von wegen, hä, wie hängt das denn jetzt räumlich zusammen und warum ist da jetzt ein Dinosaurier in meiner Technikstadt oder weiß ich nicht. Alles, was ihr euch erdenken könnt, ist im Spiel übrigens theoretisch möglich. Hier sehen wir auch nochmal ein Element, dass bestimmte Bossgegner zum Beispiel auch euch während eines Kampfes einfach irgendwo anders hin teleportieren. Ich dachte kurz dann, dass das auch Gegner sind. Das sind, glaube ich, keine.
Nee.
Oder kann man sie, hast du versucht, sie zu besiegen?
Tatsächlich nicht, ne. Also die da hinten schon, die spucken ja auch mit Kram, aber diese großen, die waren ja harmlos.
Weiß man nicht.
Was mich aber im Vorfeld, also ich... Als ich noch gar nichts zu dem Spiel wusste und die ersten Trailer gesehen habe, das war ja auch die Anfangssequenz, die wir schon gesehen haben aus dem Tutorial, da bin ich noch ein bisschen davon ausgegangen, dass man Kontrolle über die Rifts hat, dass man sie irgendwie gezielt öffnen kann.
Ja gut, das ist perfekt, als ob wir das geprobt hätten, mal das wirklich haben. Weil man sieht hier, es gibt bestimmte Spielabschnitte, wo man das kann.
Genau.
Hier löst du diesen Wechsel aus und auch hier super krasser Effekt von dem vorher sehr düsteren, unwirtlichen Planeten, drückt man hier einmal drauf und jetzt ist man hier auf dieser, ich weiß gar nicht, was es ist, eine Art Bohrinsel oder da ist irgendeine Art von Forschungsstätte ist da und dann kann man über diese Diamanten selber diesen Wechsel zwischen den Dimensionen immer triggern. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast wahrscheinlich gedacht, das ist ein permanentes Feature in irgendeiner
Form. Genau, ne? Also es sah ja in dem ersten Video so aus, als würde man ein Tool im Handschuh haben oder irgendein Gerät im Handschuh, womit man...
Hat man auch,
korrekt. Aber ich dachte, vielleicht dachte das der eine oder andere da draußen auch, dass man es steuern kann. Mhm. Aber die Rifts, die zum Beispiel auch in den Kämpfen auftauchen, um sich auf dem Schlachtfeld hin und her zu bewegen, die sind alle fixiert. Da hat man keinen Einfluss drauf. Man hat in dem ganzen Spiel eigentlich keinen Einfluss auf Rifts. Die tauchen storybedingt auf. Ja, das ist jetzt so eine Spielerei, die gibt's, aber an sich nur für die Leute, die es dachten, weil ich war irgendwie verwirrt davon, dass das ein Feature ist, was man selber triggern kann. Das kommt nicht so oft vor wie hier.
Ich habe tatsächlich gar nicht darüber nachgedacht, dass man das gar nicht selber machen kann. Hast du das als negativ empfunden oder hast du dir das gewünscht vorher, dass man das mehr kontrollieren könnte?
Ja, also ich fand den Gedanken auf jeden Fall ganz nett, dass man... Das kann, ja. Mhm. Also es stört überhaupt nicht. Das war nur ein Irrglaube, den ich aus diesen ganzen Trailern irgendwie mir selbst im Kopf zusammengereimt habe. Das wurde natürlich nirgends so gesagt. Ich war da jetzt nicht enttäuscht, nein. Das war jetzt nur ein erster Eindruck, den ich hatte.
Also ich kann das total nachvollziehen. Ich habe allerdings gedacht, dass es trotzdem noch so viel Varianz eigentlich ständig gibt und es passiert trotzdem dennoch irgendwas die ganze Zeit auf dem Bildschirm, dass ich das, glaube ich, gar nicht gebraucht hätte. Ich hätte dann auch, glaube ich, wieder die Vermutung gehabt, dass sie das benutzen, um ständig irgendwelche Rätsel zu konstruieren, mit denen man sich eigentlich im Spiel dann gar nicht aufhalten will. Sowas wie jetzt wechsel mal die Dimension, weil da musst du erst das machen und dann passiert das in der anderen Dimension. Das möchte man in dem Spiel eigentlich fast gar nicht haben. Es gibt dennoch bestimmte Passagen im Spiel, die so ein bisschen vom Hauptspiel abgegliedert sind. Das ist auch ein typisches Element von Ratchet & Clank-Spielen, dass es immer so Minigame-artige Sachen gibt, die sich dann meinetwegen zum Beispiel auf Clank fokussieren oder auf einen anderen Charakter. Das gibt es hier auch wieder. Es gibt zwei verschiedene Arten. Ich finde eins gelungener als das andere. Wir können ja mal damit beginnen, was man mit Clank im Spiel separat noch machen kann an verschiedenen Stellen. Da läuft hierzu auch ein kurzes Video jetzt, was eine dieser Passagen in geraffter Form zeigt. Ich habe für mich dann irgendwann beschlossen, es einfach als Lemmings zu bezeichnen, weil im Grunde genommen ist es das. Du hast so verschiedene kleine Clank-Abbilder, die du sicher zu einem Zielpunkt führen musst. Und dafür benutzt du verschiedene Kugeln, die Effekte auslösen. Zum Beispiel, dass sie hier jetzt gleich dafür sorgen, dass dieser Stampfer oben bleibt, damit die da durchgehen können. Es gibt andere Kugeln, wie hier zum Beispiel, die dafür sorgen, dass man schneller und auch quasi kräftiger wird und hier diese Dinger durchschlagen kann. Und so kombiniert man den Einsatz dieser Bälle, um den Weg nach draußen für diese kleinen Figürchen zu bahnen. Ich fand das okay, das hat irgendwie Spaß gemacht, weil es nicht zu lange dauert. Aber ich muss da auch sagen, es ging mir häufiger schon so bei diesen Minispielen. Gebraucht hätte ich es jetzt, glaube ich, nicht im Spiel.
Ja, nee, das geht mir ganz genauso. Ich fand das andere, ich weiß nicht, ob wir das gleich auch noch sehen, ich fand das andere eigentlich sogar ein bisschen besser als das.
Das finde ich interessant, also, dass du das sagst.
Was heißt besser? Nein, das ist falsch ausgedrückt. Also das bessere Minigame ist in dem Sinne das hier. Das ist schon, es ist halt mal was anderes. Das andere ist eigentlich nur ein Mini-Ballerspiel. Aber mich hat bei dem Spiel hier gestört, die sind alle Teil der Story. Also man muss die machen. Ja. Und bei diesem Spiel ist es jetzt so, dass man drei Abschnitte schaffen muss. Das, was wir jetzt sehen, ist eins von drei Leveln.
Ein Abschnitt und deswegen endet das jetzt hier auch gleich. Und den habe ich auch schon zusammengeschnitten.
Genau.
Also die drei Abschnitte dauern manchmal auch eine gewisse Zeit.
Genau, das fand ich schon ein bisschen störend ist auch zu viel gesagt, aber es hat mich manchmal ein bisschen rausgeworfen, weil man eben drei Level am Stück machen muss. Auch wenn mir die Mini-Rätsel schon irgendwie Spaß gemacht haben, die waren nicht zu schwer und es war eine gute Abwechslung. Aber drei Abschnitte hätte ich nicht gebraucht, sag ich mal. Und das andere Spiel war schneller vorbei, auch wenn es more of the same war, aber
beschreib doch noch mal das andere Minispiel, das es gibt. Ich habe dazu kein Video, weil es nicht innerhalb des freigegebenen Materials aufnehmbar war für uns. Aber das hat man, glaube ich, relativ schnell erklärt. Da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen redundant, weil es im Grunde genommen wie das Hauptspiel ist, nur mit einem Charakter, der nicht springen kann und generell auch irgendwie weniger dynamisch ist. Was macht man da?
Genau, man spielt so einen kleinen Hacking Spider-Bot.
Namens Glitch, ne?
Namens Glitch, genau. Die ist ja eigentlich ganz süß so. Und man muss im Prinzip Viren beseitigen in einem System, um Türen zu öffnen oder Strom wiederherzustellen, was auch immer. Und das passiert, indem man ballert. So wie sonst auch. Nur eben, du hast schon gesagt, man kann nicht springen, man kann sich nicht schnell bewegen. Es ist so eine Art Spinnenpanzer. Die aber auch die Wände hochkrabbeln kann. Also es kann vorkommen, dass man mal Kopf überschießen muss, aber an sich muss man nur kleine Virencluster wegschießen. Ja. Nur ein bisschen langsamer. Ja.
Aber auch dieses über dem Kopf stehen Feature ist halt auch was das normale Spiel dir auch abbilden kann. Stimmt. In Passagen, wo du mit diesen Magnetstiefeln irgendwo springst du darüber und dann dreht sich das Spiel einmal mit und so. Ja. Hab's nicht ganz verstanden, aber das sind Punkte, also zumindest von meiner Seite aus jetzt, die spreche ich an, damit ich irgendwie nicht alles an dem Spiel jetzt nur lobe. Wenn ich sagen würde, okay, diese Minispiele sind nicht perfekt für mich, dann ist es nicht, weil ich irgendwie das Spiel generell nicht gut finde. Ich habe mich echt schwer getan, an dem Spiel Kritikpunkte zu finden, weil es zum einen, ich hatte es technisch mehr noch beeindruckt, als ich dachte. Ich saß echt manchmal davor und dachte so, wow. Mhm. Du siehst hier wirklich, okay, das ist ein Spiel, was auf die Hardware zugeschnitten ist, weil diese Übergänge zwischen den Welten nahtlos sind, weil alles super schnell geht, weil es nie ruckelt. Und ich kann hier nachvollziehen, wenn mir jemand erzählt, okay, das ist ein Spiel, das ist für die PS5, es wäre nicht machbar gewesen auf einer Konsole vorher. Und ich würde es auch wahrscheinlich glauben, weil ich finde, dass es überragend gut aussieht. Ich habe tatsächlich mich auch gefragt, ob es für mich nicht das Beste, oder das, zumindest nee, vielleicht nicht das Beste, aber das schönste PS5-Spiel bisher ist.
Ja, auf jeden Fall. Also so viel haben wir ja mittlerweile noch nicht. Mhm. Aber das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wenn ich an Demon's Souls zurückdenke, das sah auch alles cool aus. Aber ich war nie so, dass ich dachte, boah, diese Raytracing-Effekte, dieser. Also ich weiß noch, als Dr. Nefarious das erste Mal im Close-Up gezeigt wurde, ich fand die Spiegelung in seinem Helm einfach mega cool.
Ja.
Also so ganz viele kleine Details. Das sieht einfach schick aus, läuft rund. Es ist auf jeden Fall bisher das schickste Spiel für die PS5.
Ja. Auch, wir haben vorhin dieses kleine Raumschiff gesehen, mit dem Rivet und Ratchet immer fliegen. Das hat auch so Flügeltüren, die so rot durchschimmern sind. Und ich bin da ganz oft einfach stehen geblieben und habe mir diese verdammten Türen angeschaut, weil ich dachte, es sieht einfach so gut aus. Ja. Ich möchte das irgendwie als, weiß ich nicht, als Wallpaper haben. Und ich habe es auch gemerkt, als ich habe sehr viel mehr vom Spiel natürlich aufgenommen, als das, was wir euch heute hier zeigen können. Und das war für mich dann nochmal wie so ein Schnelldurchlauf durch das ganze Spiel, als ich das geschnitten habe, sorry. Das Spiel hat wahnsinnig viele sehr, sehr schöne Momente, aber jetzt ist Technik ja immer nur ein Aspekt eines Spiels. Ich habe mich aber auch schwer getan, tatsächlich spielerisch große Macken festzustellen, weil natürlich, ihr müsst wissen, wenn ihr euch das Spiel holt, es ist ein Spiel, das setzt auf Action und auf viel Ballern und auf ein bisschen Geschicklichkeit. Das ist da keine radikale Abkehr von den Spielen davor. Also wenn euch das vorher überhaupt nicht getaugt hat, dann wird euch dieses Spiel auch nicht gefallen. Wenn man das Konzept aber mag, dann macht es das alles nochmal besser, ein bisschen tighter, ein bisschen abwechslungsreicher. Und auch, du hast vorhin mal ganz kurz angerissen, man bekommt später ja auch ein Item, das müssen wir gar nicht so im Detail jetzt hier verraten, mit dem man sich permanent sehr, sehr schnell fortbewegen kann. Das hast du immer. Das hat auch keine Verbrauchsanzeige oder so oder irgendeine eine Ressource, die das limitiert, sondern du kannst super schnell durch alle Levels dich dann bewegen. Und dann der Bereich, in dem das auftaucht, ist so ein wirkt sehr, sehr viel größer und ausladender als alle Planeten davor. Und da habe ich kurz gedacht, oh nee, jetzt wird hier so ein Open-World-Spiel daraus, wo hier oben dann, da sind noch drei Aussichtstürme und da ist es noch dies und das. Und jetzt such noch mal bitte X und Y. Das ist aber gar nicht so. Also das Spiel für mich ist nie ausgeartet in so eine Arbeit, die man oft verknüpft mit Spielen, die sehr große Areale dann bieten. Das haben sie hier vermieden. Ja. Du hast immer ein klares Ziel vor Augen, was du dir anzeigen lassen kannst. Und du hast in der Regel eine oder vielleicht auch mal zwei optionale Aufgaben, je nachdem, ob du vielleicht irgendwo eine offen gelassen hast, kannst du zu den Planeten wieder zurück. Aber du hast nie so einen erschlagenen Katalog an Sachen, sondern denkst immer so, cool, das könnte ich noch mal eben machen, weil ich weiß, jetzt sind auch meine Fähigkeiten und Waffen besser, dann mache ich das mal noch eben. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht, so eine Balance zu halten, dir als Spieler Sachen anzubieten, die du machen kannst, ohne einfach Sachen ständig copy-paste-mäßig in das Spiel einzufügen und zu sagen, guck mal, das Spiel ist 100 Stunden lang, davon macht ihr aber 98 Stunden lang das Gleiche, sondern alles in diesem Spiel ist fresh und relativ unique an Aufgaben und da haben sie eine sehr, sehr gute Balance gefunden.
Ja, auf jeden Fall, sie haben sich vor allem auch Mühe gegeben, diese Level mit ja ein bisschen andersartigen oder abwechslungsreichen Sammelkram, sage ich mal, zu füllen. Also dieses Open-World-Level, was du gerade angesprochen hast, das führt eben diese Stiefel ein und gleichzeitig eben auch, ich sag mal, Rätsel, Plattformpassagen, die darauf basieren, die aber in den anderen Welten eher weniger gefragt sind. Das heißt, wenn man Bock hat, alles zu sammeln, dann muss man zumindest in dieser Welt sich anders bewegen als in den anderen Welten, was auch noch mal irgendwie frisch ist. Also diese Sargasso haben wir ja gesehen, da ist ziemlich viel Säure und Sumpf. Da macht man viel mit solchen Sprintkäfern. Genau. Das fühlt sich auch noch mal ein bisschen anders an, sich auf diesem Planeten zu bewegen. Dann haben wir diesen Lava-Planeten schon gesehen, der basiert auf diesem Wechsel zwischen Welten. Also jeder Planet hat auch mal so einen kleinen Kniff. Auch wenn es überall Sammelkram, sag ich mal, gibt und Nebenmissionen, sind die doch noch mal ein bisschen anders geformt, sodass es sich auch nicht abnutzt.
Mhm. Ja. Also du findest natürlich permanent auch diesen Scrap, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn im Deutschen, diesen Schrott. Oder wie heißt es? Heißt es Schrott? Schrauben. Also das, womit man quasi die Schrauben, mit denen man irgendwie Sachen kaufen kann, das ist natürlich auch relativ motivierend, dass du kannst auch ganz viel, sorry, ich muss einmal noch mal husten, du darfst gerne weitererzählen, wie man diesen Schrott bekommt.
Der Schrott liegt im Prinzip überall rum und mich hat dieser Schrott auch motiviert, die Level zu erkunden. Ja. Also neben dem Raritanium, richtig. Ja, das will man natürlich immer finden, um seine Waffen aufzurüsten, aber man braucht den Schrott natürlich, um sich neue Waffen überhaupt erst zu kaufen. Und ich habe keine Kiste stehen lassen.
Genau, weil du kannst super viel zerstören und es ist so ein bisschen das Diablo-Prinzip, dass du so durchläufst und denkst so, geil, ich schlag alles kaputt, weil überall spratzt irgendwas raus und das Spiel protzt natürlich auch sehr damit, von wegen zu sagen, guck mal, an allen Stellen explodiert was, es fliegt irgendwas weg, Partikeleffekte und wirklich eine Million Details einfach auf dem Bildschirm, weil das Spiel so von wegen, guck mal, ich kann's, ohne dass es ruckelt und Das, ja, ist schon echt einfach sehr, sehr gut. Also ich saß davor und ich hatte die vielen Stunden, die ich es gespielt habe, echt auch sehr, sehr viel Spaß damit. Es hat mir richtig Freude gemacht und ich freue mich, dass das Spiel auch so gut geworden ist. Ich habe noch mal eine Sache ganz kurz vorbereitet, damit das nicht unter den Tisch fällt. Das ist das letzte Video, was ich hier auch noch habe. Es gibt in den Welten teilweise noch solche Dimensionsfalten. Mhm. Das sind so ähnlich, wie man das kennt aus manchen 3D-Mario-Spielen, so für sich stehende kleine Geschicklichkeitsaufgaben. Hier zum Beispiel, ist nur ganz kurz hier zu sehen, einen Abschnitt, wo so zeitbasiert immer Plattformen erscheinen und dann wieder verschwinden und dann muss man da durchlaufen. Aber auch da vielleicht immer, weiß ich nicht, 2, 3 oder so pro Welt, so dass es sich auch nicht nach Arbeit irgendwann anfühlt. Fand ich aber auch cool und habe ich gerne tatsächlich gemacht, weil die dann auch mal so ein bisschen Geschicklichkeitstalent abfragen, was abseits von der Ballerei funktioniert. Ja, hast du die auch gespielt?
Ich habe die, ja natürlich, also allein, weil ich alles sammeln wollte. Und das auch noch mal spielerische Abwechslung geboten hat. Mhm. Da hätte ich mir aber, glaube ich, schon gewünscht, dass, also ich habe nicht alle gemacht, aber schon sehr, sehr, sehr viele. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass da das einige ein bisschen schwieriger
ja, es ist, wären.
Also genau. Waren, ja, es ist Abwechslung, aber es ist schnell gemacht und man muss auch nicht teilweise lang überlegen, um da was zu machen. Es liegt meistens sehr auf der Hand, ja, wie dieser Abschnitt funktioniert. Und ja, da ein bisschen Herausforderung. Vielleicht gibt's noch 1, 2, die ein bisschen herausfordernd sind, aber das hätte ich mir da schon gewünscht.
Es dreht sich so ein bisschen immer um eine Mechanik. Das ist häufig so zum Beispiel, wie wir es eben hier gesehen haben, diese Plattformen, die regelmäßig verschwinden und wieder erscheinen. Oder es gibt auch mal so einen Abschnitt, der sehr Crash Bandicoot-mäßig ist, wo du alles ist voll mit so explodierenden Kisten, die aber nicht sofort explodieren, sondern du springst drauf und dann macht es so ein Timer-Geräusch, was exakt auch das gleiche Geräusch ist wie bei Crash Bandicoot. Und du musst ganz schnell da durchkommen und von einer explodierenden Kiste zur anderen hüpfen. Und du hast gerade immer erst so die Mechanik verstanden und denkst so, okay, ich weiß, wie es funktioniert, jetzt fordert mich raus. Und dann sind diese Abschnitte auch schon wieder vorbei. Genau. Das hätte man tatsächlich ein bisschen breiter auswälzen können, weil man denkt so, hey, das macht auch voll viel Bock. Und es ist auch eine schöne Abwechslung, mal 5 Minuten nicht zu ballern. Es gibt ja auch einen ganzen Planeten zwischendurch, der mehr wie so eine Art, wie beschreibe ich denn das jetzt am besten ohne Spoiler? Es ist der dritte Planet im Spiel, der, wo man auch in diese Arena dann kommt und dann gibt's da auch nochmal so eine große Bar und sowas und stehen viele Raumschiffe rum. Das ist nicht so ein typischer Kampfplanet und da ist eben auch so eine Dimensionsfalte drin und da dachte ich, hätte man den Schwerpunkt vielleicht zeitweise nochmal ein bisschen mehr verschieben können, aber das wäre nur dann ein gravierender Kritikpunkt, wenn eben die Ballerabschnitte und das Spiel an sich nicht so gut wären, wie sie es sind.
Ja, und das ist eben der Planet mehr der Arena. Und da, ich habe die silberne noch gemacht. Gold ist, glaube ich, Maximum.
Ich habe alle 3 gemacht.
Ach ja? Okay, ja. Dann kannst du ja vielleicht sagen, wie herausfordernd Gold noch wird.
Genau, es geht um diese Arena, die wir eingangs schon mal beschrieben hatten. Das ist am Schluss durchaus fordernder, wenig überraschend, weil man selber als Figur ja auch besser ist und eben auch mehr Waffen hat, die stärker sind. Es geht, aber ich habe es relativ schnell geschafft. Und das ist gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das hat mich jetzt an diesen Punkt erinnert mit dem Aufleveln. Es gibt ja nicht nur Leveln für Waffen, sondern auch Ratchet und Rivet werden ja quasi aufgelevelt. Die haben auch eine eigene Fortschrittsanzeige und mit jedem Aufstieg, den man hat, bekommt man 10 Hitpoints dazu. Das klingt jetzt erstmal wie eine völlig nicht zuordnenbare Größe. Also ihr habt am Anfang 10 Hitpoints, deswegen ist 10 schon viel. Und es ist aber nicht so, finde ich, dass man später denkt, wow, man ist jetzt voll resistent gegen alles, weil natürlich ist es immer so wie auch bei Diablo, keine Ahnung, du findest ein neues Schwert oder eine neue Rüstung, aber alles um dich rum skaliert ja auch mit. Und so ist es auch bei Ratchet & Clank. Die Gegner machen dann mehr Schaden und sowas. Das heißt, du bekommst immer mehr Energie dazu, aber du wirst deswegen nicht übermächtig. Aber die Level-Ups kommen auch relativ selten vor. Ich will jetzt nicht lügen. Ich hatte vielleicht 10 Mal oder so einen Level-Up des Charakters.
Ich bin sogar nur Level 8.
Ja, ich glaube, ich war auf 10. Also das heißt, bei mir wären 9 Level-Ups passiert. Und auch hier werden Ratchet und Rivet quasi als eine Entität behandelt, was nochmal diesen Dimensionsgedanken unterstreicht, dass das natürlich schon 2 Figuren sind, aber alles, was du mit einer Figur machst, ob das ein Waffenkauf ist, ein Aufleveln, das hast du auch bei der anderen Figur, wenn du quasi mit der dann weiterspielst, was du nicht selber beeinflusst, sondern das gibt das Spiel dir immer vor. Und da nochmal den Einwurf, weil wir sind natürlich schnell am Anfang über die Story drüber gegangen, weil die natürlich in ihren Grundpfeilern ist die sehr... Ja, es kommt der böse Dr. Nefarious, der klaut die Waffe, die das Spielzeug ist von den beiden Helden. Es gibt ein Riesenherz und am Ende muss das alles wieder aufgelöst werden. Finde aber schon, dass das Spiel dazwischen ein paar ganz gute Zwischentöne hat in den Cutscenes, um also bis Ratchet und Rivet zusammenkommen und auch Clank und ein anderes Roboter-Pendant zu Clank, dauert es sehr, sehr lange. Aber die Dialoge, die zwischen den Paaren zwischendurch stattfinden, eine ganz schöne Geschichte über Freundschaft, finde ich, über Selbstwahrnehmung, über die Wahrnehmung, die andere von einem selber haben und über, weiß nicht, generell über Beziehungen zwischen verschiedenen Lebewesen. Das ist wahrscheinlich doch Quatsch, wenn wir über Roboter sprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, dass sie es geschafft haben, in diesem sehr bunten und natürlich auch für alle Altersklassen gemachten und comic-orientierten Spiel ein paar schöne, ruhige Töne und ein paar schöne Dialogzeilen noch reinzubringen.
Ja, ich finde irgendwie, das ist der klassische Pixar-Effekt.
Ja.
Also ich gehe auch noch ins Kino und gucke mir Pixar-Filme an und Kinder können das genießen, Erwachsene können das genießen. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Das Spiel ist auch recht, es ist jetzt nicht urkomisch, aber es ist schon sehr witzig an einigen Stellen. Also manchmal, als man da an die Bar reinkommt und dann ich will nicht zu viel sagen.
Aber da gibt es einen ganz guten Charakter, der an der Theke sitzt. Ja.
Genau,
ja.
Also mit solchen Sachen spielt das Spiel und wer da irgendwie ein Faible für hat, also ich finde, es ist für jeden was dabei. Also ich spiele das, ich schäme mich da auch nicht. Was heißt schämen? Das ist auch völlig falsch zu sagen. Es ist, man kann als erwachsener Mensch an diesem Spiel durchaus sehr viel Spaß haben und das nicht nur auf das Gameplay bezogen, sondern wie du schon meintest, eben auch mit der Story. Da ist für jeden was dabei und mich hat's abgeholt.
Ich habe das tatsächlich häufiger schon gehört oder gelesen, dass so ein bisschen Ratchet & Clank oder diesen Spielen in dieser Macher der Ruf anhaftet von wegen, oh, ist so ein Spiel für Kinder und so. Ja. Find das tatsächlich gar nicht, sondern ich finde, das ist relativ altersneutral und jeder kann das irgendwie cool finden. Also Es tut mir leid, wenn Leute sagen, sie finden dazu keinen Zugang, weil an sich die Welt ist super stimmig, die Charaktere sind sympathisch, die Geschichte ist schön und unabhängig davon, selbst wenn die Story scheiße wäre, wäre es immer noch ein echt tolles Spiel, was überragend gut aussieht und ich kann nur, da ich das Gefühl habe, also sei denn, du hast jetzt noch super viele andere Aspekte, die wir ansprechen wollen.
Meinst du noch Kritikpunkte?
Generell, weil also ich könnte jetzt schon mal sagen, für mich ist es einfach echt ein extrem gutes Spiel. Ich habe sehr viel Freude mit gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde jetzt auch schon gefragt, wie ist es denn so? Und mir war es auch schon ein bisschen unangenehm, gar nicht so viel Schlechtes sagen zu können. Also es macht einfach Bock und ich musste lang überlegen, überhaupt was Schlechtes zu finden. Wir haben das aber, glaube ich, schon ganz gut dargestellt, was eben nicht so, was man auch anders sehen kann wie mit den Minispielen.
Ja. Aber sag gerne noch was, wenn du noch Kritikpunkte oder auch andere Aspekte hast, die wir noch nicht angesprochen haben, dann werf die gerne noch rein.
Das Spiel ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Man ist permanent irgendwie bei Laune gehalten, aber ich hätte mir, glaube ich, noch ein paar mehr unterschiedliche Bosse gewünscht. Wenn ich noch mal genau drüber nachgedacht habe und so überlegt habe, gegen was habe ich denn eigentlich die ganze Zeit gekämpft? Die Gegnerarten sind schon sehr ähnlich, aber das ist ja in vielen Spielen so, dass meistens nur die Skins ein bisschen anders sind, aber der Gegnertyp ist schon gleich, bei den ganzen Schergen meine ich jetzt, aber auch die größeren Bosse mit einer Energieleiste, die unterscheiden sich jetzt nicht so sehr. Also da hätte ich mir noch ein bisschen was gewünscht und vielleicht auch in den Kämpfen selbst, also in diesen Bosskämpfen, einen oder anderen Kniff.
Das
passiert nicht so.
Ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, da ist es so, wenn man, keine Ahnung, wenn Leute jetzt von Souls-Spielen kommen oder irgendwoher, wo sie gegen Bosse kämpfen, die sie super krass herausfordern und wo sie eine Stunde damit verbringen, Muster zu analysieren oder sowas in der Art, das ist hier nicht so, weil ich finde gar nicht mal, die Bosse an sich sind visuell schon abwechslungsreich, aber mir ist aufgefallen, du hast relativ oft ähnliche Angriffsmuster. Es gibt oft sowas wie so einen Schwinger von rechts oder so einen Schwinger von links oder es gibt so einen fokussierten Laserstrahl, der dann auch so hin und her schwingt und du musst halt mit so Doppelsprungen drüber springen. Das benutzen verschiedene Gegner tatsächlich. Würde ich dir recht geben. Ich würde sagen, das macht immer viel her und sieht gut aus. Aber sie sind nicht so eine krasse Herausforderung, weil man eben ihre Angriffsvarianten schnell durchschaut hat, beziehungsweise weil man sie schon kennt von ähnlichen Situationen davor. Dann.
Genau, ja. Das ist so eine Sache. Und ich glaube, alles, was wir nicht so mega geil finden, haben wir jetzt, glaube ich, auch schon angesprochen. Und mehr fällt mir auch nicht ein. Also wir werden sehen, was der 60 FPS-Modus zu bieten hat. Ich habe auch Bock, das noch mal, oder zumindest in großen Teilen noch mal in 60 FPS zu spielen. Sonst fällt mir nicht viel ein, was ich da noch groß kritisieren könnte. Ich bin sehr begeistert von dem Spiel.
Fällt dir noch was ein, was du noch loben möchtest?
Was ich noch loben möchte? Wir haben ja schon über so viel gesprochen.
Ja.
Lass mich kurz überlegen. Ja, vielleicht. Ich glaube, das kam jetzt ein bisschen zu kurz. Die Features vom DualSense Controller. Also wir haben natürlich den adaptiven Trigger, der eigentlich mit jeder Waffe funktioniert. Funktioniert auch richtig super. Aber obendrauf hast du eben auch noch, wie bei Astros Playroom, die passgenauen Vibrationen, die sich an deine Umwelt anpassen. Also sei es jetzt, du läufst durch Wasser oder was ich immer sehr befriedigend fand, diese Schrauben einzusammeln. Mhm. Das klackert so schön.
Ah, ja,
das ist einfach super befriedigend. Und du hast später auch diese eine Waffe, die so eine Art Sägeblätter schießt, sag ich mal. Mhm. Die schwingen die ganze Zeit so hin und her. Und diese Vibrationen finde ich super befriedigend.
Ja,
deswegen habe ich diese Waffe am Schluss auch nur benutzt. Die ist auch ziemlich gut, aber ich habe sie eigentlich hauptsächlich benutzt, weil der Controller sich so gut anfühlt.
Aber auch bei der Shotgun schon am Anfang, finde ich, also ich bin ja ein großer Fan zum Beispiel, ich würde immer die Shotgun aus Doom verteidigen, weil die so satt und so geil war zu ihrer Zeit. Aber hier bei Ratchet, da hast du auch so, wenn du halb durchdrückst, da ist es nicht so, dass man dann zielt, sondern dann feuert er quasi eine Patrone ab und wenn du es komplett durchdrückst, dann haut er da zwei Kugeln raus. Ja. Und das fühlt sich auch mit der Shotgun so gut an und das ist ein Effekt, du hast das nach einer halben Stunde so drin und dann fällt dir das nicht mehr so auf, aber du merkst auf jeden Fall, wenn es dir wieder fehlt oder wenn du ein anderes Spiel spielst, was dieses Feature nicht hat, dann ist das wieder, dann ist es dir irgendwie dann bewusst, dass das eben das Spiel sehr verbesserndes Element nochmal ist. Mir ist noch eine Sache tatsächlich eingefallen, Markus, weil du eben gemeint hast, wie sich's anfühlt, wenn man durch Wasser läuft. Ich habe irgendwann mit mir selber eine Wette am Laufen gehabt, obwohl noch eine Schwimmpassage im Spiel kommen wird. Weil es ja immer viele Leute gibt, die sagen, die finden das kacke. Mich eingeschlossen, ich brauche keine Spiele, in denen man schwimmen kann. Es gibt Sachen, die finden unter Wasser statt, aber es ist sehr wenig repräsentiert im Spiel, oder? Und ich finde es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Und es hat hier tatsächlich nicht gestört dann, die Abschnitte, die es gibt.
Nö, genau. Also ist ja auch gar kein richtiger Wasserabschnitt. Aber das
ja, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Ich habe ein bisschen gedacht, ach, okay, jetzt kommt es doch noch. Es ist ein bisschen später im Spiel dann. Weil ich glaube, im Vorgänger kommt es schon früher dazu, dass man unter Wasser auch mal ist.
Nee, das stimmt. Also ich finde auch, ja, gut, jetzt wollte ich zu viel sagen, aber ich lasse es mal. Ich hätte das jetzt noch ein bisschen ausgeschmückt, was du gerade gesagt hast, aber ich will das kann jeder selber sehen.
Okay, dann.
Jetzt meine ich konkret das Wasserlevel.
Alright, ich glaube, wir müssen auch nicht alles vorwegnehmen. Man hat, glaube ich, mitbekommen, was so unser grundsätzliches Fazit zum Spiel ist und wie wir es finden, nämlich ziemlich gut. Noch mehr dazu und auch mehr Details dann und das Spiel in Bewegung seht ihr zum einen im Let's Play am Donnerstag mit Gregor und mir auf dem Sender und dann bei YouTube. Und natürlich werde mir auf jeden Fall, Markus, deinen Beitrag bei Game 2 anschauen. Um 20 Uhr am Freitag auf Rocket Beans TV und am Samstag dann bei YouTube auch zu finden. Wann wird es bei YouTube veröffentlicht? Am 12?
Um 12, ja, genau.
Alright, wir freuen uns drauf. Markus, ich danke dir. Es freut mich, dass wir mal ein Video zusammen gemacht haben. Und dann auch noch zu so einem schönen Spiel.
Ja.
Machen wir uns nichts vor. Es wird wahrscheinlich lange dauern, bis wir zu so einem hochklassigen Titel wieder zu einem Review-Talk hier zusammenkommen. Ich möchte mich bei euch da draußen auch bedanken, dass ihr mit dabei wart und euch den Review-Talk hier angeschaut habt zu Ratchet & Clank Rift Apart, dem neuen PS5-Exclusive. Erscheint am 11.06. Falls euch der Talk gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn er euch nicht gefallen hat, dürft ihr es auch in die Kommentare schreiben. Und auch ansonsten alles, was euch zu Ratchet & Clank einfällt oder wenn ihr noch Fragen habt, dann schauen wir da gerne nochmal vorbei und werden versuchen, diese zu beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.